Lob den Herrn. Ja, wir kommen also frisch, immer noch frisch aus Schramberg, wo wir den zweiten Petrusbrief behandelt haben. Wir wollen noch ein bisschen wiederholen, wie auch Petrus wiederholt hat. Damit wir ganz aufgeweckt werden. Lass uns einfach auf den Herrn schauen und auch genießen, was er vollbracht hat und was er für uns vollbracht hat und was er aus uns gemacht hat. Nämlich, wir sind jetzt Teilhaber der göttlichen Natur. Das ist mal eine ganz sachliche Feststellung. Aber wenn du das ein bisschen in deinen Gedanken bewegst, sagst du, wow, ich bin Teilhaber der göttlichen Natur. Wie komme ich denn dazu? Das ist ja mehr, als wir uns vorstellen können. Teilhaber der göttlichen Natur. Aber es ist das Wort Gottes, hier steht's. Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Da steht werdet. Aber wir sind's schon. Wir sind's schon. Zwar noch nicht in voller Größe, aber schon teilweise. Und das sollen wir uns auch immer wieder neu bewusst machen, immer wieder neu uns selbst daran erinnern und auch anwenden und fleißig sein für die Veränderung. All das steht in diesem ersten Kapitel vom zweiten Petrusbrief. Von den neuen Versammlungen in Schramberg haben wir 6 über das erste Kapitel gehabt. Könnt ihr euch denken, wie wichtig dieses Kapitel ist? Lass uns einfach ein paar Kernpunkte nochmal rausnehmen. Lob den Herrn für das Wort. Simon Petrus fängt an mit Simon Petrus, ein Sklave und Apostel Jesu Christi. Sklave Jesu Christi und Apostel Jesu Christi. Das passt für den Verstand nicht zusammen, aber geistlich schon. Ein Sklave Jesu Christi ist jemand, der sich dem Herrn völlig hingegeben hat, völlig leibeigen ist. Der Herr ist Herr über sein Leben, über alles, was passiert. Und dieser Sklave übt sich im Gehorsam, im Gehorsam. Ihr wisst, wer der erste wirkliche Sklave, der erste wirkliche Gehorsame war in diesem Universum. Nicht Adam, nicht Mose, nicht David. Nein, es war der Herr Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus in einer bewundernswerten, innigen Verbindung mit dem Vater. Er war gehorsam, gehorsam bis zum Tod. Und darum hat ihn auch Gott hoch erhöht. Lob den Herrn. Und der Apostel schreibt weiter, denen, die mit uns den gleich kostbaren Glauben als Losteil empfangen haben. Das ist auch wieder ein Geschenk. Wir reden gleich nochmal drüber, was immer mit Glaube heute verstanden wird. Ja, meine Großmutter, die war tiefgläubig. Tiefgläubig. Wie tief? Also der Herr spricht nie von einem tiefen Glauben. Aber er spricht von Kleinglauben und großem Glauben. Nicht wahr? Irgendwann hat er sich von seinen Jüngern verabschiedet und sagt, okay, nehmt euch ein Boot, fahrt über den See ans andere Ufer und ich gehe auf den Berg und bete noch ein bisschen. Ja, und die Jünger steigen in ein Boot und rudern kräftig und es ist ein bisschen Gegenwind. Nicht nur ein bisschen, sondern auch die Wellen kommen höher und dann kommt plötzlich Jesus auf dem See ihnen entgegen, beziehungsweise sie sehen ihn, sie erschrecken erstmal, was kommt da auf dem Wasser auf uns zu? Und er redet sie an und sie sind froh, dass es der Herr ist. Und der Petrus sieht den Herrn auf dem Wasser laufen und er ist ja wirklich ein schnell zu begeisternder Mensch, ja? Und sagt, oh Herr, ja, du läufst auf dem Wasser, lass mich auch zu dir kommen, auf dem Wasser. Sagt der Herr, ja, komm. Und er kommt und kann tatsächlich auf dem Wasser laufen, stell dir vor. Er läuft und dann kommt eine große Welle. Und dann kriegt er Angst. Und in dem Augenblick merkt er, wie er runtersinkt. Nicht sofort. Du wirst sagen, okay, wenn er jetzt sinkt, dann ist er unter Wasser. Nein, er sinkt. Und dann merkt er, wie er sinkt. Herr, hilf mir! Und der Herr packt ihn bei der Hand und sagt, es war offensichtlich kurz, bevor er den Herrn erreicht hat. Und er sagt, du Kleingläubiger. Hat noch ein bisschen gefehlt an dem Glauben. Aber sie steigen dann gemeinsam ins Boot und dann legt sich auch der Wind und sie können dann ruhig ans Ufer rudern. Da sagt der Herr, kleingläubig. Und er sagt einmal, so einen großen Glauben habe ich nirgendwo in Israel gefunden. Wo steht's? Matthäus 8. Die Geschichte mit dem Hauptmann von Kapernaum. Die kennt ihr ja, ne? Dessen Knecht ist krank und er in seiner Fürsorge für den Knecht hört, da ist Jesus, der heilt Kranke, macht sich auf zu Jesus. Und Jesus macht sich auf, mit ihm zu gehen. Da sagt der Hauptmann ihm, nein, du musst nicht in mein Haus kommen. Sprich nur ein Wort und wird mein Knecht gesund. Ich sag ja auch meinen Soldaten, geh hierhin und sie gehen dahin und komm her und sie kommen her, sprich nur ein Wort und so wird mein Knecht gesund. Da ist er erstaunt und sagt, so einen großen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gesehen. Wow, das ist ein großer Glaube. Und wir, hier steht nichts von großen und kleinen Glauben, hier steht von einem gleich kostbaren Glauben. Ein gleich kostbaren Glauben. Wie gleich? Ja, alle gleich. Petrus, wie wir. Gleich kostbar. Meint jemand, einen höheren, besseren Glauben zu haben? Der liegt falsch. Ich habe oftmals den Leuten auf der Straße, Katholiken vor allen Dingen, gesagt, die gesagt haben, ich bin katholisch. Haben Sie einen anderen Glauben als ich? Petrus spricht von einem gleich kostbaren Glauben. Und den sollen wir im Auge haben. Dass wir so viel Unterschiede machen in den Glaubensverständnissen. Das ist nicht Gottes Wille. Das ist nicht der Vorsatz Gottes. Dabei haben Katholiken und Evangelische das gleiche Glaubensbekenntnis. Aber ihr Ausdruck ist total, ich würde sagen, gegensätzlich. Das ist immer das Problem mit den Glaubensbekenntnissen. Mag ja richtig sein nach der Schrift und ist auch richtig. Ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erden. Als ich Konfirmand war, habe ich das auswendig gelernt. Und jeden Sonntag wurde das in der Kirche gesagt. Da es immer wiederholt wurde, hat man es auch behalten. Und am Ende von dem Glaubensbekenntnis hat man so das Gefühl gehabt, aha, ich bin's, ich hab's. Ich bin ja gläubig an das Glaubensbekenntnis. Aber was der Herr hier will, ist nicht der Glaube an ein Glaubensbekenntnis, sondern der Glaube an Jesus Christus. Ja, wie komme ich zu diesem Glauben? Du musst einfach glauben, habe ich schon oft gehört. Und wir haben auch ein Traktat, da ist eine kleine Geschichte drin von einer jungen Frau, die sagte, meine Eltern sagen mir immer, du musst glauben. Und ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Und dann sagt ihr der Bruder, ja, dann bitte doch einfach Gott um Glauben, dass er dir Glauben schenkt. Und dann haben sie zusammen gebetet. Und dann hat ihr der Vater Glauben geschenkt. Eine andere Person kam ganz aufgeregt zu dem Bruder. Ich will nicht glauben. Ich will mein Leben genießen. Ich will keine Einschränkung. Und dann sagt der Bruder zu ihr, oh ja, dann lass uns das doch gleich mal Gott sagen. Auf einmal ist sie bereit zu beten und er betet ein Gebet und sie betet auch ein Gebet, wird nach ein paar Tagen gerettet. So einfach geht Glauben. Glaube ist nicht schwer. In dem Traktat steht sogar, wo steht, dass wir glauben sollen, dass der Herr das und das getan hat am Kreuz und auferstanden ist und so weiter. Sei nur ehrlich zum Herrn. Rede mit ihm ganz ehrlich, ehrlichen Herzens. Rede mit ihm. Dann wirst du merken, dass Glauben kommt. Ich würde sagen, Glaube ist immer irgendwo ein Geschenk. Es ist nicht unsere Leistung. Früher dachte ich, Glaube ist Leistung. Einmal habe ich geglaubt, dann habe ich wieder gezweifelt. Das war als Teenager. Geglaubt, gezweifelt, geglaubt, gezweifelt. Ich war ganz verzweifelt zum Schluss. Das war mein Schicksal. Und nach viel hin und her, da habe ich auf einmal Gottes Stimme gehört. Richtig, hat der Herr mir gesagt, nun zweifle nicht mehr. Ach, das war so mitfühlend. Ich habe es gemerkt, der Herr hat gesprochen. Das war nicht ein Wort von Menschen, das war Gottes Wort in mein Herz hinein. Da habe ich gedacht, okay, ich probiere es. Ich zweifle jetzt nicht mehr. Früher dachte ich, als ein Mensch muss ich ein Zweifler sein. Ich habe ja auch dumme Literatur gelesen von Zweiflern und so weiter. Aber ich habe es einfach mal versucht, nicht mehr zu zweifeln und hatte plötzlich Frieden. Dauerhaft. So ist Glauben. Einfach Vertrauen in den Herrn. Nicht ein besonderes Glaubensbekenntnis, nicht großes Wissen, nicht einmal viel Wissen über das Wort, einfach nur an den Herrn Jesus glauben. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet, sagen Paulus und Silas zu diesem Kerkermeister, der sie eingesperrt hat. So ein kostbarer Glaube. Warum ist er kostbar? Weil er uns den ganzen Ratschluss Gottes aufschließt. Den ganzen Reichtum des Herrn schließt uns der Glaube auf. Das ist wirklich ein Türöffner. Ein Türöffner in die Wirklichkeit Gottes. Sag dem Herrn, ich glaube dir. Das hört er gerne. Ich glaube dir. Guck nicht auf dich. Guck auf den Herrn, das ist Glaube. Ich glaube dir, Herr Jesus. Und der Herr antwortet. Wir haben den kostbaren Glauben als ein Losteil empfangen. Erinnert es euch an den Kolosserbrief, ja? Was haben wir denn noch als Losteil empfangen? Ich lese noch mal vor. Was wir vor nicht allzu langer Zeit genossen haben. Kolosser 1, Vers 12 bis 14. Sondern indem ihr dem Vater Dank sagt, der euch tauglich gemacht hat, Anteil zu haben am Losteil der Heiligen im Licht. Schon wieder das Losteil. Das ist das zugeteilte Los, wie damals im guten Land, jeder hat ein Stück Land bekommen, wurde zugeteilt. Und genauso hat Gott uns diesen Christus zugeteilt. Aber nicht nur ein Teil, sondern ganz. dass wir Anteil haben am Losteil der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ist das nicht ein Unterschied? Der Kolosserbrief ist voller Warnungen und voller Erinnerung, ähnlich wie der zweite Petrusbrief. Er zeigt uns die Vergangenheit unter der Gewalt der Finsternis und die Gegenwart. Wir sind im Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Und wenn wir ein Kapitel weitergehen, da ist nochmal so etwas wie ein Losteil im guten Land. Kapitel 2, Vers 6 und 7. Wie ihr nun Jesus Christus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Ja, wir sollen in ihm wandeln, wie damals die Juden im guten Land. Verwurzelt und aufgebaut in ihm. Er ist das gute Land. In ihm. Wie damals gepflanzt und gebaut wurde im guten Land, so sollen wir auch in Christus verwurzelt und aufgebaut sein. Befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt wurdet. Überfließend in Danksagung. Geschwister, seid ihr auch dankbar? Prüft euch, ob ihr überfließend in Danksagung seid, täglich, wenn ihr aufsteht, wenn ihr euch zu Bett legt, überfließend in Danksagung und zwischendurch in der Arbeit, übt euch einfach viel Dank zu sagen. Wir haben empfangen und das ist Grund, Dank zu sagen. Wir haben das Losteil empfangen in der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Der Herr ist eins mit dem Vater. Wie auch Johannes im vorletzten Vers von seinem ersten Brief schreibt, 1. Johannes 5, Vers 20, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Oder der ungläubige Thomas, als ihm der Herr seine durchbohrten Hände zeigt, seine Seite, mein Herr und mein Gott. So schön, auch das dem Herrn im Glauben zu bekennen, mein Herr und mein Gott. In der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gott kam in Jesus Christus und hat uns eine Errettung bereitet. In seiner Gerechtigkeit. Paulus sagt, du wirst durch Glauben gerecht. Ja, wurde vorhin auch zitiert. Römer 3, Vers 23. Und dasselbe nochmal in Galater 3, Vers 23. Kannst du gut merken. 3, 23. Dass wir durch Glauben gerecht werden. Aber hier bekommen wir den Glauben geschenkt in der Gerechtigkeit unseres Gottes. Wir müssen nicht analysieren. Nimm es einfach so, wie es ist. Die Gerechtigkeit Gottes schenkt uns den Glauben an seine Gerechtigkeit. Damit kommen wir in die Gemeinschaft mit Gott und Glaube ist eben auch diese innige Gemeinschaft mit Gott. Wie die Rebe am Weinstock bleibt, so bleibt der Glaubende an Gott. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der vollen Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Volle Erkenntnis Gottes, das ist unser Ziel. Wir wollen Gott erkennen. Und Petrus nimmt immer wieder Bezug zu der vollen Erkenntnis. Wo haben wir das noch? Im Philipperbrief erstmal. Was sagt Paulus in Philipper 3, Vers 10? Ich möchte ihn erkennen. Ich möchte ihn erkennen. die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich möchte richtig eins sein mit ihm. Sogar in Leiden eins. Sogar in seinem Tod eins. Er will ihn erkennen. Weißt du, das ist ein spannendes Suchen. Immer wieder neu den Herrn suchen, dass wir ihn neu erkennen. Auch jetzt im Wort neu erkennen. Nicht das Wort studieren, doch auch studieren. Warum nicht? Aber immer auch mit dem Bewusstsein, Herr Jesus, ich will ja dich erkennen. Denn es ist hier ein Unterschied zwischen verstandesmäßigen Erkennen und dem persönlichen Erkennen. Ist ein Unterschied. Verstandesmäßige Erkennen, das, was weiß ich, du lernst deine Vokabeln und wenn du gelernt hast, hast sie gelernt. Fertig. Fertig erkannt. Musst du noch mehr erkennen? Nein, du hast deine Vokabeln gelernt. Fertig. Kann der Vokabeltest morgen kommen. Oder Mathematik, Algebra. Du lernst die Regeln, du übst, Aufgaben lösen. Weißt du, Mathematik ist nicht schwer. Bestimmt nicht. Du musst einfach nur ein bisschen Geduld haben, ein bisschen Geduld. Und knobeln, das macht Spaß, knobeln. Macht's nicht Spaß? Andere lösen Kreuzworträtsel. Lass uns doch Mathematik ein bisschen knobeln. Aber wenn du gelernt hast, die Regeln gelernt hast, geübt hast, da flutscht das einfach. Kann die Arbeit kommen? Kein Problem. Der Test kommt und du stehst blendend da. Ja? Das ist die verstandesmäßige Erkenntnis. Was du mal gelernt hast, auch in der Schrift, an Wort, behalte das ruhig. Das ist gut. Aber es gibt noch ein anderes Erkennen und das ist die Erkenntnis der Person Jesu Christi. Er lässt sich gerne erkennen, aber du musst ihn auch erkennen wollen. Setze das zum höchsten Ziel, wie Paulus. Setze das wirklich zum Ziel. Wie auch der Kolosserbrief sagt, Paulus, der hat ja für die Kolosser gekämpft. Er hat gekämpft für die Kolosser. Das ist nun, geht jetzt über das Geschenktwerden hinaus, aber darauf kommen wir gleich. Und dann hat er gesagt, er hat für die Laodicea und für die, die er noch nicht gesehen hat, da kämpft er im Gebet, im Glauben, dass ihre Herzen getröstet werden, zusammengefügt in Liebe und zu allem Reichtum der völligen Gewissheit des Verständnisses, zur vollen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christus. Er sucht das volle Verständnis des Geheimnisses Gottes Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Also da hat er wirklich einen großen Schatz zu heben. Und wir auch. Wir doch auch. Ich will dich mehr erkennen. Das soll ein häufiges Gebet sein. Vielleicht immer auch dabei sagen, wenn wir ein Anliegen haben. Herr Jesus, ja, Herr Jesus, lass auch diese Klassenarbeit gelingen, Herr. Aber ich will dich mehr erkennen. Oder Herr, ich mache jetzt einen Besuch, Herr. Hilf mir, das wird schwierig. Ich will dich erkennen. Herr Jesus, ich will dich immer mehr erkennen. Alle Dinge, die wir tun in unserem Leben, die praktischen und auch die gemeindlichen Dinge, wir wollen ihn doch mehr erkennen. Geschwister, das macht mehr Erkenntnis. Bis zur völligen Erkenntnis. Sowohl Paulus als auch Petrus benutzt dieses Wort Epignosis. Gnosis ist Erkennen. Aber das Wort Epi, das ist eine sehr starke Betonung dieser Erkenntnis. Auch im Unterschied zu aller anderen Erkenntnis. Nein, ich will ihn mehr erkennen. Und jetzt kommen wir zu diesem wunderbaren Vers. Alles zum Leben und zur Göttlichkeit hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die volle Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, zu seiner eigenen Herrlichkeit und Tugend. Ihr seid alle beschenkt, ja? Habt ihr alle den Herrn schon aufgenommen? Dann hat euch seine göttliche Kraft das geschenkt. Durch die volle Erkenntnis dessen, der euch berufen hat zu seiner eigenen Herrlichkeit und Tugend. Deine göttliche Kraft, wenn du das so dir mal vorstellst, was für eine Kraft Gott hat, als er Himmel und Erde geschaffen hat. Weißt du, wenn du so die Kräfte, die in diesem Universum walten, das ist ja alles seine Schöpfung. Kannst dir gar nicht vorstellen. Es ist ein Riesenkraftwerk, mit dem dieses Universum geschaffen worden ist. Wart ihr schon mal in einem Kraftwerk? Nicht viele waren in einem Kraftwerk, aber manche schon. Ne? Ich habe mal ein Kraftwerk besichtigt, ein Atomkraftwerk. Wow, das war beeindruckend. Was da für Kräfte, ich will nicht sagen freigesetzt werden, gebündelt werden. Da wird Energie produziert in ungeheurem Ausmaß und gebändigt. Das finde ich noch viel interessanter. Und dann eine Riesenstromlast weiter zu transportieren. Ja, wenige haben so ein Kraftwerk gesehen. Aber alle haben wir schon die Steckdose probiert. Ne? Da kommt Strom an. Jeder empfängt den Strom, ja. Aber Gott hat so eine Kraft und er hat auch eine gebündelte Kraft. Wie kommt der Strom, der ja mit Hochspannung am Ort des Entstehens ist, wie kommt der zu uns? Er braucht einfach Transformatoren, die Hochspannung in Niederspannung oder normale Spannung bis hin zur Niederspannung transformieren. Wisst ihr, wie der göttliche Strom zu uns gekommen ist? Gott hat gesagt, mich kann niemand sehen, er muss sterben. Alle, die in seine Nähe kommen, müssten sterben. Deswegen halt Abstand. Aber wie kommt es, dass wir jetzt Teilhabe der göttlichen Natur geworden sind? Da war ein Transformator, Jesus Christus. Der hat gefüllt mit dem Geist Gottes Gehorsam gelernt. Er war der Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist gestorben am Kreuz für unsere Sünden. Und er ist auferstanden von den Toten, um zum Geist zu werden, der das Leben gibt oder der lebendig macht. Der Geist macht lebendig und ist jetzt transportabel in unsere Herzen hinein. Als ich sagte, Herr Jesus, komm in mich hinein, da bekam ich den Geist. Ja, wie du, wenn du, was weiß ich, dein Handy in die, muss ja sagen, dein Transformator fürs Handy in die Steckdose steckst, ja, dann kriegst du Strom raus. Und jedes Mal neu, wenn du merkst, oh, der Akku ist leer, dann musst du wieder neu laden. Und dasselbe ist auch mit unserem Herrn Jesus. Du musst öfter neu laden. Du bekommst ein für alle Mal den Geist Jesu Christi. Aber dann musst du dich immer neu ernähren. Und das Mittel ist das Wort Gottes. Das ist die Ladestation. Immer wieder neu zum Wort kommen. Und auch, wenn du das Wort liest, immer den Herrn suchen. Der Herr ist der Geist, ja. Der Herr ist der Geist. Diesen musst du berühren. Ja, das macht den Unterschied. Das macht den großen Unterschied zwischen der Wirklichkeit des christlichen Glaubens und aller Religion, einschließlich der christlichen religiösen Praktiken. Was wir wollen, ist die Realität, das Wahre, das Echte, die Substanz, das Wesen des Herrn. Vergiss alles andere. Formale, formalistische. Das ist nicht das, was der Herr uns geben will. Hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die volle Erkenntnis, der uns berufen hat zu seiner eigenen Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt hat. Wozu hat er sie uns geschenkt, die Verheißungen? Damit wir durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werden, die wir entronnen sind dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist. Jetzt sind es die Verheißungen, die uns was vermitteln. Verheißung heißt was? Gott sagt etwas und es wird sein. Gott verspricht uns was und wir empfangen. Aber immer schon auch mit der Bedingung, du musst nehmen. Ein großes Geschenk haben wir empfangen und werden wir noch weiter empfangen. Es wartet auf uns, dass wir es auspacken. Es ist immer mehr vom Herrn. Suche den Herrn, suche nicht nur reine Erkenntnis. Suche den Herrn, das ist die Kraft, die auch die Überwindung schafft. Das ist die Kraft. Und die Verheißungen helfen uns. Wisst ihr, eine oder zwei Verheißungen im Alten Testament, die uns verheißt, dass wir göttliche Natur haben werden. Kennt ihr die? Ja. Wenn ihr von diesem Baum des Lebens esst, werdet ihr leben. Ja. Kann man so sagen, leider haben sie nicht zuerst vom Baum des Lebens gegessen, sondern vom Baum der Erkenntnis. Und diese Erkenntnis war wirklich der Tod für sie. Aber kurz danach kommt eine weitere Verheißung. 1. Mose 3, Vers 15. Da wird von Christus schon geredet. Was? Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Erstaunliche Verheißung. Dass das schon in der Schöpfungsgeschichte festgehalten ist, ist für mich eine große Sache. Ja, was habt ihr denn noch für Verheißungen aus dem Alten Testament, die darauf hindeuten, dass wir oder direkt sagen, dass wir Anteil haben werden an der göttlichen Natur? Genau. Weiter vorne steht es sowohl im Jeremia als auch im Hesekiel. Hesekiel 36. Hesekiel 36 sagt es sehr klar: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das sind Verheißungen darauf, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Und jetzt sollen wir einfach das erstmal genießen. Wir wollen auch gar nicht daran denken, wozu das alles ist. Genieß einfach mal, wie ihr im Vogelsberg genossen habt, der neue Bund. Ja? Darauf haben wir alle gesagt, ach, wie schön, wir brauchen nichts mehr zu tun, keine Gesetze mehr halten, ach, wie schön. Und dann kam der zweite Petrusbrief und sagt, ja, ihr habt göttliches Leben erhalten. Jetzt teilt aus. Teilt aus. Entwickelt. Entwickelt in eurem Innern. Entwickelt aus dem Glauben Tugend. Aus der Tugend Erkenntnis. Aus der Erkenntnis Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung, Ausdauer, aus der Ausdauer, göttlichen Ausdruck, aus dem göttlichen Ausdruck. Die brüderliche Liebe und aus der brüderlichen Liebe die Liebe. Aber darauf wollen wir jetzt nicht mehr eingehen. Aber ihr seht, das ist ungeheuer. ungeheuer groß, was wir vom Herrn bekommen haben, auch was wir sind. Was wir sind. Nämlich dem, was der Herr aus uns gemacht hat und noch dabei ist zu tun. Er wandelt uns um. Ja, mit dem Reichtum des Herrn, mit der Erkenntnis des Herrn. Das ist eine Kraft, die wandelt uns auch um. Wir können auch mal dem Herrn sagen, ja, Herr Jesus, ich will umgewandelt werden. Das ist sein Wille. Und er will es tun. Natürlich nie ohne unser Mitwirken. Amen.
Ich wollte gerade zur Stärkung noch einen Vers in Markus 11, Vers 24 lesen. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Eine ganz erstaunliche Formulierung. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Nicht, dass ihr es irgendwann empfangen werdet, sondern dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ja, und auch diese Verheißungen Gottes, da ist so entscheidend, dass wir unseren Glauben darauf setzen, dass Gott uns sie gegeben hat. Wenn du nur betest, Herr, ich will deiner göttlichen Natur teilhaftig sein, ich will glauben, ich will dir gottgemäß wandeln. Das verlegt es alles so in die Zukunft. Aber der Weg des Glaubens verlegt es nicht in die Zukunft. Der sagt jetzt und er sagt, ich bin ein Teilhaber der göttlichen Natur. Ich glaube dir, nicht ich will dir glauben, sondern ich glaube dir. Es ist ein Vorangehen im Glauben, dass wir diese Wahrheit Gottes auch ergreifen. Wurde gesagt, ja, dass der Glaube ist so kostbar, weil er uns alle diese Verheißungen aufschließt. Wenn du nur sagst, ja, irgendwann werde ich es kriegen, das ist nicht dem Herrn gemäß, sondern du sagst es im Glauben, so wie der Petrus gesagt hat, Herr, sag, dass ich kommen soll. Und er hat das gleich umgesetzt. Dann gibt's vielleicht Schwierigkeiten, gell? Aber lobe den Herrn, wir sollen lernen zu glauben, die ganzen Verheißungen Gottes in Anspruch zu nehmen.
Ich habe früher auch gedacht, ich kann nicht glauben. Also ich kannte schon Leute, die den Herrn hatten offensichtlich und dachte, ich will da auch hin, aber ich kann es nicht glauben. Ich habe immer meinen Verstand und mein Gefühl und ich habe das, was Gott sagt. Und natürlich fühlt sich das oft nicht richtig an für mich. Ich denke, nein, ich bin das doch alles nicht, ich kann das alles nicht. Aber wenn der Herr das sagt, akzeptiere ich das. Ich kann nicht ein Gefühl hervorrufen in mir, was ich nicht habe, aber ich kann etwas akzeptieren und Gott mehr Recht geben als mir selber und mich auch unter sein Wort demütigen. Und das ist eigentlich eine Hilfe, um in diesen Glauben hineinzukommen. Das Gefühl kommt dann schon.
Desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Das ist einer der Lieblingsverse für mich aus dem 2. Petrus, noch im Anschluss an das, was du gesagt hast. Wir brauchen immer wieder das Wort, was an diesen dunklen Ort leuchtet. Sei es unser Verstand, unsere Gedanken, unsere Ideen oder unsere Gefühle, die manchmal einfach diesem Wort nicht entsprechen. Und deshalb sagt der Petrus ganz einfach, ihr tut gut, darauf zu achten.
Darf ich da auch noch kurz bestärken? Sein Wort ist das entscheidende Element beim Glauben. Ich war sehr beeindruckt von dem Unterschied zwischen dem Kleingläubigen, Petrus, der erste und du würdest vielleicht sagen, der wichtigste Jünger des Herrn, der die Schlüssel des Himmelreichs kriegte, also schon nicht irgendwer, und dann der mit dem großen Glauben. Wo sogar der Herr sagt, hey, so ein großer Glaube. Wer war das? Das war kein Jünger. War nicht mal ein Jude. Das war keiner aus Israel. Das war ein römischer Hauptmann. Hauptmann von Kapernaum. Habt ihr euch mal angeschaut, was dieser Römer wirklich sagt? zum Herrn. Er sagt, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Also er demütigt sich. Es ist gut, seinen stolzen Denksinn mal zu lassen, zu sagen, Herr, ich kann es nicht glauben, aber ich demütige mich unter dich. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Und er sagt dann, sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort, Herr Jesus, dann wird mein Diener geheilt. Ihm war klar, es reicht von diesem Mann ein Wort. Wenn Jesus spricht, dann reicht ein Wort und du wirst geheilt. Wenn der Herr ein Wort zu dir spricht, dann wird was geheilt. Das ist wunderbar. Lobe den Herrn. Dann wächst auch unser Glaube. Dann kommt Glaube hervor. Darum müssen wir zu ihm kommen. Es gibt auch Verse im Alten Testament, wo Gott immer wieder sagt, ich wünsche, dass mein Volk mich sucht. Sucht mich in meinem Wort, so werde ich mich euch finden lassen. Und wenn ihr umkehrt, ich bin da und werde euch neu retten. Es ist wunderbar, wir haben dieses Wort, Halleluja. Und eins reicht, im Glauben empfangen, dass der Herr uns rettet, voranbringt, verändert und heilt. Halleluja.
Ja, wir haben alle den gleich kostbaren Glauben empfangen. Halleluja.
Und alles zum Leben und zur Göttlichkeit. Ich habe diese Woche immer wieder, ich bin gar nicht losgekommen davon, diesen Vers 12 genossen. Darum werde ich stets bereit sein, euch an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst. Also das Wissen ist schon gut, aber es reicht nicht. Wir brauchen dieses Wissen. Und wir haben vorhin auch gelesen in Kolosser 2, wie ihr gelehrt wurdet, aber weiter, überfließend in Danksagung. Ja. Und obwohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Lob den Herrn. Wir sind in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt. Der Herr ist unsere gegenwärtige Wahrheit. Er ist immer gegenwärtig. In ihm sind wir befestigt und wir erinnern uns. Wir brauchen auch einander, um uns aufzuwecken und uns zu erinnern an das, was wir haben. Lob den Herrn. Wir wissen diese Dinge, aber es geht darum, sie zu aktivieren und im Geist mit dem Glauben zu vermengen, damit sie unser Anteil sind. Was die Vergebung betrifft, was die Erneuerung betrifft, bete öfter, Herr, rette meinen Denksinn. Du bist für mich der Helm der Errettung. Das sind so viele Gedanken, aber der Herr ist wirklich der, der uns rettet und auch unseren Denksinn gürten wir. Lob den Herrn. Eine Hausversammlung, die hat mich sehr angesprochen. Ich will es nur kurz erwähnen. Das war von 2. Könige 6. Und da ist der Elisa mit Prophetenjüngern unterwegs und die möchten ihr Haus vergrößern und fragen, ob sie nicht am Jordan Holz holen können. Und er sagt ja. Und dann sagen sie, aber geh doch bitte mit. Ja, ich gehe auch mit. Und dann sind sie da und hauen Holz und von dem einen fliegt das Eisen ins Wasser von der Axt. Oh weh, so ist auch bei uns. Wir rufen zuerst mal, oh weh, und bringen dem Herrn die Situation. Und dann fragt er, wo ist es denn? Zeig mal. Es war gut, dass er mitgegangen ist. Und dann nimmt er ein Holz und sticht damit an diese Stelle. Und das Eisen kommt hoch und kann schwimmen. So lobt den Herrn, so geschehen Dinge im Gemeindeleben. Das Eisen fliegt mal ins Wasser. Wenn wir dabei sind zu bauen, gibt's halt mal Schwierigkeiten oder ungünstige Situationen. Aber wir haben den Herrn dabei, können rufen, oh weh, aber dann sagt er, zeig mal. Und dann kommt er mit dem Holz und dann können auch Eisen wieder schwimmen, lobt den Herrn, geht der Aufbau weiter. Und dann so wirkt der Feind manchmal innerlich und dann aber auch von außen. In dem gleichen nächsten Abschnitt kommt der König von Aram und umlagert die Stadt, wo der Prophet ist. Es hat einen besonderen Grund, weil der immer von Gott wusste, wo die Aramäer als nächstes angreifen wollten. Und dann heißt es da auch, oh weh, der Diener steht am nächsten Morgen auf und sieht die Stadt umzingelt von Feinden und ruft auch zu seinem Herrn, oh weh. Und dann sagt Elisa, mit uns sind mehr als mit ihnen sind. Und betet dann, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann sieht er Rosse und feurige Pferde um diese ganze Stadt herum, lobt den Herrn. So ist der Herr auch um seine Gemeinde herum. Und wir brauchen immer wieder diese Gottesverheißungen, um immer wieder sehen zu können, wie der Herr sieht. Mit uns sind mehr als mit ihnen sind, lobt den Herrn. Der Herr ist über alle Mächte und Gewalten, wir haben ihn als Haupt. So seien wir ermutigt, weiter uns auch gegenseitig zu ermutigen und diese Verheißungen zu genießen, wirklich uns daran zu freuen, sie in Anspruch zu nehmen. Sie sind uns ja gegeben und wir erinnern sie und freuen uns daran und stellen uns auf diese Verheißungen. Lob den Herrn.